Petri Heil. Heute spreche ich mit Franz und Erik von Fishing Base. Das Unternehmen hat es geschafft, die analoge Prüfung zum Erwerb des Fischereischeins zu digitalisieren und macht damit Millionenumsätze.
Wie kamt ihr dann darauf, eine E-Learning-Plattform für die Angellizenz ins Leben?
Im Gespräch klären wir, wie viel Volumen im Geschäft mit dem Angelsport steckt und welches Potenzial der eigene Onlineshop hat.
Warum bietet ihr so viel an? Also warum gebt ihr überhaupt so viel Auswahl?
Aber wir sprechen auch über die Schwierigkeiten in der Digitalisierung von analogen Produktdaten und Lieferketten sowie über zu große Produktvielfalt.
Wenn du neu in dieses Hobby einsteigst, bist du halt einfach überfordert.
Erik, Franz, es freut mich mega, dass ihr heute hier seid. Und ihr entführt mich heute, glaube ich, mal in eine Welt, in der ich sonst nicht so unterwegs bin, nämlich Angeln. Und da bin ich richtig gespannt. Ich habe noch nie geangelt, das muss ich vorab sagen. Also falls der ein oder andere Angler jetzt hier zuschaut oder Anglerin und irgendwie denkt, oh Gott, das ist eine richtig blöde Frage, dann bitte verzeiht. Ich habe versucht, mich gut darauf vorzubereiten auf das Thema und hoffe, dass meine Fragen in die Richtung nicht zu basic sind. Aber ihr seid passionierte Angler, kann man das sagen?
Kann man so sagen, ja. Also von Kindheit an quasi beim Angeln dabei gewesen, über den Vater quasi gelernt und seitdem dran geblieben und jetzt quasi die andere Seite nochmal gesehen. Also nicht nur als Kunde, sondern halt jetzt auch mal als Verkäufer quasi.
Das ist bei mir genau das Gleiche. Also auch, glaube ich, so mit 4 Jahren bei meiner Großmutter im Garten das erste Mal mit so einer selbstgebauten Angel einen Fisch gefangen. Und für dich haben wir auch gute Nachrichten. Wir haben dir auch einen Gutschein mitgebracht.
Das vielleicht heißt, werde ich noch zur Anglerin.
Wenn du in Baden-Württemberg gemeldet bist, dann können wir dich auf jeden Fall in unsere Online-Angelschule einladen.
Ja, also in Baden-Württemberg bin ich schon mal gemeldet.
Genau, also kommen wir ja bestimmt später nochmal drauf. So ein bisschen abhängig, in welcher Region man ist.
Ja.
Aber wir können eigentlich alles darstellen. Und ja, deswegen.
Falls ihr hier noch was wollt für eure Mitarbeiter, als kleinen Mitarbeiter-Benefit kriegen wir da auf jeden Fall noch ein paar Naturschützer ran.
Ich bin sehr gespannt. Wir sprechen heute über Fishing King und über Stollenwerk. Dazu vielleicht gleich. Es geht rund um das Thema Angeln, aber ich würde dieses Thema gerne noch ein bisschen eingrenzen, damit man da auch vielleicht ein bisschen mehr Grundlage hat für Leute wie mich, die sich damit noch nicht so sehr auseinandergesetzt haben. Wie viele AnglerInnen gibt es in Deutschland?
Also wenn du den Markt in Deutschland oder Dach, würde ich mal so dazu nehmen, nimmst, dann haben wir so roundabout 7 Millionen, die eine Lizenz zumindest innehaben.
Also ist ja mal eine Frage. 7 Millionen, ja. Mit einer Lizenz. Also Lizenz ist dann quasi wie der Führerschein.
Ja, genau. Richtig. Genau. Ja, okay, ja. Stimmt. Wir müssen vielleicht ein bisschen früher anfangen gleich. Und dann hast du noch Österreich mit, ich schätze mal so 200.000, Schweiz 150.000, sodass du einen relativ starken Markt hast. Es ist auch ein relativ beliebtes Hobby. Also wenn du es am Einwohnerindex siehst, ist es relativ groß.
Weil es ist alleine in Deutschland dann damit prozentual viel größer schon direkt als Österreich und Schweiz, oder?
Ja. Ja. Also Deutschland ist schon der stärkste Markt, einfach von den aktiven Anglern, die wir haben. Aber es ist auch immer eine Frage, wie aktiv sind die. Ne? Also viele machen in der Jugend einen Angelschein, verlieren das so ein bisschen mit der Zeit. Und wir gucken uns halt viel stärker auch die an, die jährlich die Prüfung machen. Und das ist für uns eigentlich die entscheidende Zahl. Da können wir später auch ein bisschen was zu sagen.
Was ist das größte Angelland auf der Welt?
Das größte Angelland auf der Welt?
Ich glaube, schwierig zu sagen. Es gibt ein paar Nationen, die auf jeden Fall wirklich stark über uns sind. Also in Amerika gibt es wirklich eine Branche, die ist milliardengroß und da werden auch Wettkämpfe gemacht, wo es um riesige Preisgelder geht. Alles, was in Asien ist, weil da halt auch viel von den Lieferanten sitzt, ist da natürlich auch eine große Passion am Markt und deswegen sind wir hier in Europa eigentlich so ein bisschen das Schlusslicht, was das ganze Thema eigentlich angeht.
Ich glaube, was auch wichtig ist, also ich hätte definitiv auch Amerika oder Asien gesagt, von den Leuten, die es ausüben. Es gibt aber wenige Länder, in denen du überhaupt eine Lizenz brauchst. Also die meisten kaufst du dir ja die Lizenz. In Amerika gehst du einfach ins Wasser. Und wir sind ein stark regulierter Markt in Europa. Besonders im Dachraum sind wir reguliert, also eigentlich auch nur da. Und genau, das ist vielleicht so ein bisschen auch der Unterschied. Was es bei uns gibt, es auch eine Einstiegshürde und ein anderes Standing. Wir merken das gerade, das Angeln verändert sich. Also es gibt viele neue Formate, es gibt das Streetfishing, es gibt viele neue oder jüngere Leute, die das machen. Aber in anderen Ländern ist es noch schon viel, viel etablierter, also von der breiten Masse.
Wie ist der Weg zum Angeln? Ihr habt jetzt beide gesagt, ihr habt quasi in der Kindheit direkt mit angefangen, mit Papa oder bei der Oma. Ist das der normale Einstieg oder hat sich das auch stark gewandelt, dass man einfach plötzlich anfängt, sich für das Thema dann auch zu interessieren, wie für andere Dinge, die ich jetzt nicht unbedingt in der Kindheit mitgenommen habe?
Ja, also ich würde sagen, es ist sehr differenziert. Also ich glaube, es gibt gerade so in den dörfligeren Regionen immer noch wirklich so den Klassiker, dass der Vater seinen Sohn mit an den Teich nimmt und dann ist das quasi, wird das in der Familie so ein Stück vererbt. Und in den urbaneren Regionen, wie Franz gerade schon gesagt hat, gibt es halt mittlerweile viele Influencer. Es gibt dieses Thema Streetfishing. Die Zielgruppe verändert sich extrem. Also
früher was ist Streetfishing?
Halt, Streetfishing bedeutet in Großstädten quasi, die Möglichkeiten haben, Flüsse wie in Berlin die Spree oder in Köln der Rhein, dann halt quasi in der Stadt mit wenig Gepäck, also eine Angel und den Sachen, die man quasi rein rechtlich braucht, loszuziehen. Und zwischen den Leuten, die Touristen oder ihr Leben da verbringen, halt zu angeln, ja.
Ihr beide hattet die Lizenz ja dann schon, so wie man das, wie ich das quasi eurer Geschichte entnehme. Wie kamt ihr dann darauf, eine E-Learning-Plattform für die Angellizenz ins Leben zu rufen?
Das Ganze fängt ein bisschen früher an. Also wir sind ja auch relativ frisch im Unternehmen. Ich glaube, um das zu verstehen, ist, wie ist der Weg dahin? Also früher war das so, dass du die Ausbildung über einen klassischen Kurs bekommen hast. Das ist ein bisschen wie in einer Fahrschule. Du gehst in einen festen Ort, vor Ort hast du Theoriepflichtstunden, die du absetzen musst und bekommst dann den Schein, beziehungsweise ein Zertifikat, das dich zur Prüfung zulässt. So ein bisschen die Fahrschule lässt dich ja auch zum TÜV dann zur Prüfung gehen. Und unser Gründer Hubertus, der hat angefangen, das Ganze ein bisschen größer zu denken. Also der hat das erst auch in der Form gemacht, hat ganze Hörsäle gefüllt und Leute so vorbereitet und hat dann angefangen zu sagen, okay, er will die beste Version seiner selbst sein in diesem Format. Und das ist halt, das, wenn er das am besten macht, das will er einmal sozusagen aufnehmen und präsentieren. Und daraus ist dann eben dieser Gedanke entstanden, okay, das Ganze online zu machen und das auch mit Partnern, also die Experten für den Bereich, das ist das, was wir auch heute machen. Und über diese 10 Jahre hat sich das eigentlich entwickelt, weil ein Führerschein ist tatsächlich ein gutes Beispiel. Mir ist zumindest nicht bekannt, dass es das schon gibt, dass du die Theoriestunden auch theoretisch online ablegen kannst, sondern musst weiterhin in die Fahrschule.
Wahrscheinlich nicht, ne?
Richtig. Und das heißt, es war ein relativ steiniger Weg, überhaupt das Ganze in ein Format zu bringen, dass das gesetzlich auch zugelassen ist. Also da muss mal richtig was Neues geschaffen werden, total innovativ für den Bereich.
Wie geht man da vor?
Also das Wichtigste ist, dass
man das hinbekommt, dass es dann möglich ist, es online zu machen. Also an welche Stellen muss man sich da wenden?
Genau, also wir haben schon immer stark mit den lokalen Partnern zusammengearbeitet, die das machen und haben versucht, erste Pilote oder Pilotprojekte aufzusetzen. Da kriegt man dann so eine Verweildauer, in der man sagen kann, okay, ist das überhaupt zugelassen? Ein gutes Beispiel ist Sachsen-Anhalt zum Beispiel. Das ist relativ neu, das haben wir im vorletzten Jahr das erste Mal dazugenommen und durch die Zeit ist es ja wichtig, weil wir schreiben ja nicht das Gesetz, sondern es muss sich eben, diese Innovation muss überzeugen. Wir können eben durch Inhalt überzeugen. Das heißt, der Kurs ist gut, die Leute bestehen die Prüfung, wir haben eine deutlich bessere Quote von Absolventen, was die Bestandsquote angeht, also über 99% bei über 150.000, die wir schon zum Schein gebracht haben. Also es ist relativ überzeugend. Und dann ist es eben an der Politik, das Ganze auch zu akzeptieren, zu sehen, okay, das ist innovativ und das ergibt Sinn. Und wir sind da auch sehr stark ergänzend im Markt unterwegs. Das heißt, Leute, die Schichtarbeiter sind, die alleinerziehend sind, die durch Behinderungen es schwer haben anzureisen, die können eben durch uns barrierefrei lernen. Und das überzeugt dann natürlich auch weiter. Also es ist sehr viel Überzeugungsarbeit, sehr viel Vertrauen schaffen und einfach beweisen, dass das, was wir tun, funktioniert.
Wie viel Arbeit ist eine Angellizenz? Kann ich mir das vorstellen wie die Theoriestunden beim Führerschein? Ist es mehr, weniger? Was gehört da alles dazu?
Wir können, glaube ich, Bavi ganz gut als Beispiel nehmen. Wir sind ja hier in Baden-Württemberg. Das heißt, 32 Stunden wäre der theoretische Kurs. Und das Ganze in Videos gepackt sozusagen als Format plus die Lernzeit ist sehr abhängig davon, was für ein Lerntyp du bist. Also wir haben Kunden, die sagen, okay, super, sie haben das irgendwie in 3-4 Tagen einfach kontinuierlich durchgelernt. Und haben dann bestanden, uns ist mal wichtig, dass die Leute gut bestehen, dass sie sich auch noch Bonusmaterial angucken und erfahren sind. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall mindestens mal einen Monat für die Theorie einplanen, die man sich frei einteilen kann. Und dann kommt meistens noch in manchen Bundesländern ein Praxistag dazu. Das heißt, du musst noch mal einen Tag auch praktisch beweisen, dass du das verstanden hast, ein paar Sachen zusammenbauen. und dann bist du bei deinem Schar.
Ist es dann bei Angelvereinen, mit denen ihr kooperiert? Also wo mache ich denn, okay.
Genau, Verbände und Angelvereine, genau.
Nehmt mich mal ein bisschen mit in die Theorie, das interessiert mich nämlich. Was sind die Inhalte von diesem Kurs, den ihr gerade beschrieben habt? Also was lerne ich da?
Es ist eigentlich vergleichbar wie mit dem Jagdschein oder dem Führerschein oder sonst was. Du hast dann einen allgemeinen Teil, einen speziellen Teil, also Fischkunde. Also du musst viel über Gewässerökologie lernen, du musst viel über den Aufbau des Fisches lernen. Du lernst aber auch Themen wie zum Beispiel Gesetzeskunde. Und da gibt es sowas wie Gerätekunde, also welche Produkte kann ich benutzen, um am Wasser überhaupt zu fangen. Was ist weitgerecht, was ist sinnvoll? Es ist uns auch persönlich immer sehr wichtig, also dass die Leute eben nicht nur ans Wasser kommen, sondern dass sie eben darüber hinaus auch lernen, wie verhalte ich mich am Wasser, wie verhalte ich mich mit einem Lebewesen. Das ist ja auch nicht so Daily Business und das sind so die Inhalte, die man da vermittelt bekommt.
Genau, viel Biologie und wie gesagt auch viel Gesetzeswerk, weil Fische nicht ganzjährig oder nicht alle Fische ganzjährig gefangen werden dürfen. Es gibt logischerweise Zeiten, in denen die Fische sich fortpflanzen, da lassen auch wir Angler sie in Ruhe und das ist in jedem Bundesland wieder sehr unterschiedlich und deswegen sind das alles so Themen, die da in den Prüfungen abgefragt werden und auf die man sich vorbereiten muss.
Sehr, sehr interessant. Und wenn ich den Angelschein dann habe, dann kann ich das, mache ich das meistens selbst? Gehe ich dann in Verbände direkt oder ist es wirklich einfach dafür, ich könnte mit euch angeln gehen?
Ja, also es ist ein bisschen, das ist ja in Deutschland immer sehr lizenzgebunden. Das heißt, dass der Fischereischein, wie er richtig heißt, der erlaubt dir überhaupt erstmal das auszuüben. Das heißt, du brauchst noch zusätzlichen Erlaubnisschein für das Gewässer, an dem du fischen willst. Und da ist es so, wenn das in Vereinshand ist, dann empfehlen wir unseren Absolventen auch meistens in Verein zu gehen, weil das alleinige Haben des Scheines macht dich ja nicht zum Angler, sondern das Ausüben der Tätigkeit. Das bringt dich dann eigentlich dazu, dass du zum Angler wirst, heißt, dass du es lernen kannst und da kannst du eben in Vereine gehen, die haben eigene Vereinsgewässer oder es gibt auch mittlerweile auch schon Apps, wo du dir dann für die jeweilige Gewässer den Schein ziehen kannst und das darfst du dann auch in ganz Deutschland machen. Also, genau.
Ich glaube, das Wichtige daran zu verstehen, also wir empfehlen auch immer den Leuten, in die Vereine zu gehen, weil wir als Angler natürlich nicht nur dafür zuständig sind, den Fisch einmal zu fangen, sondern der Angler quasi auch dafür zuständig ist, dass es überhaupt Fische gibt oder dass Gewässer quasi überhaupt so existieren in Deutschland, wie sie existieren, weil da kümmert sich nicht der Bund drum, sondern wie Franz gerade schon gesagt hat, viele Gewässer werden quasi gepachtet von Vereinen, in denen Angler drin sind und diese Angler sind quasi dafür zuständig, das Gewässer zu pflegen, sauber zu machen, die richtigen Fische zu besetzen. Deswegen haben wir bei uns auch neben den klassischen Angelkursen wie dem Gewässerwart, der quasi dafür zuständig ist, sehr biologisch wirklich heranzugehen, wie besetze ich dieses Gewässer, wie pflege ich dieses Gewässer. Das ist, glaube ich, so ein Thema, was viele nicht wissen, dass Angler quasi nicht nur angeln, sondern auch dafür zuständig sind, dass Leute, die an schönen Seen vorbeigehen, quasi einen schönen See haben. Ja.
Wenn man auf eurer Webseite schaut, dann sieht man ganz oft das Wort auch Nachhaltigkeit beim Angeln. Ich habe gesagt, ich bin im Thema nicht so drin. Für mich wäre das in erster Linie irgendwie Überfischung gewesen, vielleicht dann auch vor allem in größeren Gewässern. Was versteht man beim Angeln aber eigentlich alles unter Nachhaltigkeit? Weil das ist ja auch so der Grundsatz von eurem E-Learning in dem Bereich.
Also das geht viel weiter als die pure Überfischung, was für uns irgendwie wahnsinnig wichtig ist. Wir sind ein super leidenschaftliches Team, sind alle selber Angler. So, und wir wollen auch, dass wir in 10, 20, 30 Jahren noch angeln gehen können. Und wir wollen auch, dass unsere Kinder noch angeln gehen können. Das heißt, wir müssen das Konstrukt erhalten. Und ein Gewässer ist ein relativ komplexes Gebilde. Das heißt, wir müssen erstmal dafür sorgen, dass die richtigen Fische drin sind. Das heißt, die Ausbildung zum Gewässerwart, dass der Besatz korrekt gemacht wird, dass die richtigen Pflanzen drin sind, dass der Nährstoffgehalt entsprechend vorhanden ist. Und wir bilden dann die Leute dazu aus, sich auch korrekt zu verhalten. Das heißt, keine falschen Fische zu entnehmen, keine Fische außerhalb der Schonzeit zu entnehmen, kein Plastikmüll ins Gewässer einzubringen. Also diese ganzen Themen, das ist das, was wir unter dem Punkt Nachhaltigkeit zusammenführen. Und da ist es auch so, dass wir eben auch versuchen, immer einen Schritt besser zu werden. Also wenn wir jetzt zum Beispiel später über eigene Produkte sprechen vielleicht, dann versuchen wir auch da irgendwie Plastik zu reduzieren, giftige Weichmacher zu reduzieren, all diese Themen, damit wir das eben erhalten können. Also im Endeffekt in einem Satz zusammengefasst, wollen wir einfach nur schützen, was wir lieben. So, und das ist das, damit wir in der Zukunft auch angeln gehen können.
Ich habe gerade schon angesprochen, Ich brauche ja dann auch noch eine Angel, dazu kommen wir gleich, und noch ganz viel mehr, um das Hobby dann auch, redet mal beim Angeln vom Hobby, ja, oder?
Ja.
Ein Hobby. Ja, so ein Hobby. Um quasi das Hobby dann auch ausüben zu können. Wenn ich jetzt aber erstmal sage, okay, gut, ich brauche erstmal die Lizenz, was kostet mich das Ganze?
Also,
es kommt darauf an.
Ja, du bist mit einer Vorbereitung im Schnitt in Deutschland bei so 100 Euro, wenn du bei uns kaufst. Wir haben Bundesländer, da bist du deutlich drüber.
Was heißt deutlich drüber?
170.
Okay, ja.
Plus, du hast dann nochmal die Abgabe manchmal für einen Praxistag, also wenn du das doch bei extra machen willst, plus die Prüfungsgebühr, die du in manchen Ländern dann einmalig entrichten musst. So. Dann hast du zum Beispiel ein Einjahres- oder ein Fünfjahres-Lizenz, die musst du dann auch nochmal ans Land abgeben und dann noch deinen Schein. Aber also zwischen 200 und 300 Euro kommt jeder auf jeden Fall gut ausgebildet ans Wasser. So.
Okay. Okay, das ist ja vertretbar. Also,
günstiger als ein Führerschein.
Genau, das ist jetzt nicht so eine hohe irgendwie Einstiegsbarriere. Wenn ich jetzt dann aber sage, okay, gut, das ist jetzt mein Hobby. Also wie groß ist diese Angelindustrie? Wie viel stecke ich als jetzt, ich werde jetzt passionierte Anglerin 2024, wie viel stecke ich in so eine Grundausrüstung dann rein, die ich dann wahrscheinlich auch bei euch dann hole? Darüber sprechen wir gleich. Und wie viel stecke ich da im Monat rein, um das dann quasi weiter zu betreiben?
Also du hast einen Markt von der Größe, also okay, wenn wir es so hochrechnen, kannst du sagen, okay, mit 120 bis 200 Euro hast du eine solide Ausrüstung, dass du so ein, zwei Sachen machen kannst. Und dann ist es wirklich eine Frage, wie intensiv und wie leidenschaftlich verfolgst du das Thema. Also gerade so die Einsteiger, die brauchen am Anfang dann nochmal entsprechendes Equipment wie ein Kescher oder ein Messer. Und dann hast du am Ende halt so einen entsprechenden Warenkorb. Und dann kannst du wirklich, wir haben Kunden, die geben mehrere tausend Euro pro Jahr aus. Gibt Leute, die kaufen sich ganze Boote für im fünfstelligen Bereich. Aber du kannst es auch relativ preisgünstig machen. Und wenn du dir dann den Markt anguckst, dann hast du in Deutschland oder DACH so im Lizenzbereich, also Ausbildung, Abgaben und so weiter, 40 Millionen. Wenn du dann weitergehst mit der ganzen Ausbildung dazu, es gibt ja auch nicht nur die Ausbildung zum Schein, sondern es gibt auch Coachings und Expertenkurse, bist du so bei 120 Millionen. Und dann, wenn du dann die Ausrüstung dazu nimmst, dann kratzt du an der Milliarde. So. Und dann nach oben ist alles offen. Also brauchst du auch Klamotten entsprechend, dann kommst du schon auf 3 Milliarden. Also es ist ein relativ spannender, sehr fragmentierter Markt. Also es gibt ganz viele Insellösungen, ganz viele Liebhaberprodukte.
Du hast gesagt, es ist das Hobby und fürs Hobby gibt man viel Geld aus und daher sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Also wir haben auch wirklich Kunden bei uns, also du kannst quasi für ein Produkt auch 3.000 Euro ausgeben für eine Angel. Du kannst halt auch für eine Angel 35 Euro ausgeben.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, um mal so ein bisschen Gefühl für die Spannweite zu bekommen. So die Einstiegsangel kostet 35 und der Porsche unter den Angeln?
Also wir würden für 35 noch, würden wir auch keine empfehlen, weil das dann meistens wirklich Produktionen aus Ländern sind, die wir nicht für gut heißen. Ich sag mal, wir haben bei uns aktuell aus dem Expertenkreis von uns so Einsteigersets zusammengestellt. Da landen wir zwischen 120 bis 200 Euro und dann hat man quasi einmal so ein Set, wo eine gute Basis geschaffen ist. Und wie Franz schon gesagt hat, also ich kann da auch von mir persönlich sprechen, wenn ich in meine Garage und in meinen Keller schaue, dann hat sich über den Laufe der Zeit schon deutlich was angesammelt. Also ich glaube, so mehrere Autos könnten da schon auch stehen. Also wenn man die Passion hat und viel kauft, dann sammelt sich viel ein. Die Angelbranche ist auch sehr, sehr innovativ, also es ist halt eine technische Sache ganz oft, da wird viel mit Materialien gemacht, da verändert sich viel und dadurch kommen jedes Jahr neue Sachen raus und der Angler möchte halt, weil er das Gefühl hat, mit der neuen Angel natürlich immer noch mehr zu fangen oder besser zu fangen, sich dann auch was Neues holen. Also es ist für den E-Commerce zumindest auch eine gütige Branche, weil viel Entwicklung ist und wie gesagt, das Thema ist ein Passion-Thema, weil es Hobby ist.
Guter Übergang. Weil ihr habt einen Zusammenschluss mit Fachversand Stollenberg, so rum.
Korrekt.
Stollenberg gemacht. Und das ist quasi der Online-Shop, nicht nur Online-Shop, aber für das ganze Zubehör, was ich dann brauche, nachdem ich die Lizenz gemacht habe.
Genau. Also die Idee daraus, wie ist die Idee entstanden? Unsere Absolventen haben logischerweise, nachdem sie die Lizenz haben, bei uns gefragt, was sie jetzt für Angeln und für Angelsachen brauchen. Und wir haben natürlich immer gesagt gehabt, das ist, wir empfehlen euch das, wir empfehlen euch das. Aber man muss halt auch sagen, diese Produktauswahl ist halt riesig. Also allein bei uns im Shop gibt es knapp 20.000 Produkte, was für so eine Nische, wo man denkt, wie Angeln auf jeden Fall eine Masse ist. Und wenn du neu in dieses Hobby einsteigst, bist du halt einfach überfordert. Also bei uns wirklich dieser Spruch, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, ist quasi genau da der Fall. Und deswegen haben wir uns überlegt, also wir sind alles Angler, wir haben gewisse Präferenzen, wir haben viel Erfahrung gesammelt und wir nehmen die Leute an die Hand und dafür brauchen wir einen guten Partner. Und der Fachversand Stollenwerk ist quasi einer der ersten Online-Shops gewesen in Deutschland in dem Bereich. Die Familie Stollenwerk hat damals 1994 sich selbstständig gemacht und hat gemerkt, dass es in Deutschland irgendwie gar nicht viel Angelzeug gibt, dass es sehr begrenzt ist. Und die sind damals schon sehr viel nach Amerika gereist und da war die Branche deutlich weiter und größer und haben dann quasi die ersten Lieferantengespräche quasi mit amerikanischen Herstellern gehabt und haben dann quasi so, ich sag mal, wirklich innovatives Angelzeug, was es hier in Deutschland nicht gab, dann nach Deutschland geholt. Und das ist relativ schnell gut angekommen und gut gewachsen. Und 2000 ist dann quasi der Online-Shop online gegangen und war damit quasi einer der ersten auf dem Markt in Deutschland, der ein Online-Angebot hatte.
Okay.
Werbung.
Du brauchst, genau wie wir bei Snox, schnell und unkompliziert ein Auto. Egal ob privat oder geschäftlich, dann ist das Six Auto Abo genau das Richtige für dich. Für uns bei Snox ist das Six Auto Abo genau die richtige Alternative zum Kaufen oder nervigen Leasing. Du sparst ohne hohe Anschaffungskosten irgendwie am Anfang oder ewig lange Verträge. Du kannst es einfach online buchen und in wenigen Minuten kannst du dir dein Auto aussuchen. Und das Krasse ist, wir konnten schon 2 Tage, nachdem wir das easy online gebucht haben, konnten wir das Auto einfach schon abholen. Was auch richtig geil ist, in dem monatlichen Fixbetrag ist alles mit drin. TÜV, Wartung, Vollkaskoversicherung und sogar der Reifenwechsel. Nach gebuchter Laufzeit kannst du sogar ganz easy monatlich per App kündigen. Wir selbst nutzen das Sixt Auto Abo selbst als geile Alternative zum klassischen Leasing. Also wenn ihr das Ganze mal ausprobieren wollt, dann geht jetzt auf sixt.de/plus/snox und sucht euer nächstes Auto aus.
Werbung Ende.
Und dann war quasi der logische Gedanke, kann ich auch absolut nachvollziehen, okay, ihr sucht eh einen Partner, wo ihr dann quasi Affiliate-mäßig wahrscheinlich erstmal weiterleiten könnt, weil ihr gebt die gleichen Empfehlungen raus. Und so kamen dann noch mehr Gespräche zustande.
So ungefähr könnte man sich den Prozess vorgestellt haben. Ja, also wie gesagt, wir haben einen Partner gefunden, wo wir gesagt haben, der ist logistisch in der Lage, einen guten Service zu leisten, weil das auch nicht immer selbstverständlich ist. Wir haben einen Partner gesucht, der ein Vollsortiment anbietet. Also in der Angelbranche gibt es super viele Spezialisierungen. Der eine angelt auf Karpfen, der eine angelt nur auf Raubfisch, der eine macht Fliegenfischen. Mhm. Und es gibt wirklich tausende Shops mittlerweile. Also ich kann gar nicht sagen wahrscheinlich, wie viele Online-Shops es in Deutschland gibt, weil man kann sie wahrscheinlich gar nicht mehr zählen, weil jeder kleine Spezialist halt irgendwie Produkte online verkauft. Und es gibt aber nur relativ wenig große, die halt auch wirklich ein Vollsortiment haben und sagen können, okay, wir können jede Angelart irgendwie anbieten. Und da war quasi der Fachversand Stollenwerk einer davon, wo alle Sachen gut gepasst haben. Plus, was uns halt ganz wichtig war bei Fishing King, dass dieses Thema Nachhaltigkeit mitgedacht wird, was im E-Commerce halt teilweise sehr schwierig ist, weil wir wissen, dass viele Produkte halt irgendwo in Japan und in Asien produziert werden, dass das lange Lieferketten sind, dass es halt Herausforderungen sind, wo wir jemanden gesucht haben, der die mit uns gehen möchte und halt nicht einfach nur sagt, wir gehen auf Profit, sondern wir wollen quasi auch die Branche ein Stück weit verändern. Und ich glaube, die Kombination aus, wir sind mit Fishing King der Einstieg und derjenige ist noch nicht so preissensitiv und wir haben auf der anderen Seite die Möglichkeit, jemanden Produkte anzubieten, die halt ins Nachhaltige gehen, ist da halt eine super Kombination.
Mhm. Wie lange hat der Deal gedauert? Ich glaube, ihr habt den von Karlsruhe begleiten lassen, oder?
Ja, also die ganze Struktur war ja noch vor unserem Einstieg. Insgesamt ist es so, dass das uns besonders wichtig war, eben zwei zwei Unternehmen mit extrem komplementären Kernkompetenzen zu finden. Und Pfaffers und Stollenwerk ist einfach ein absolutes Operational Powerhouse. Und das hat halt super gepasst zu dem, was Fishing King sehr gut kann. Wohingegen die Marketingkompetenz und so weiter beim Stollenwerk in den letzten Jahren sich nicht so entwickelt hat, dass sie mit Fishing King sozusagen mithalten könnte. Und wenn du das aber zusammenschließt, dann funktioniert das extrem gut. Die gesamte Dealdauer wüsste ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht, wie lange das gedauert hat. Ich weiß, dass wir uns die Partner mal sehr genau angucken. Ich kenne den eigenen Recruiting-Prozess, den wir eines Tages mal auch durchlaufen sind. Und entsprechend war das keine Übernachtentscheidung. Also es war schon eine intensive, gut abgewogene Entscheidung. Mit wem geht man diese Reise zusammen? Wer teilt die gleiche Passion, die gleichen Werte? Und ja, das hat dann so roundabout, ich schätze mal, ein Jahr gedauert.
Was hat sich an Prozessen oder vielleicht auch anderen Dingen danach verändert? Weil du hast gerade gesagt, ihr habt zwei sehr komplementäre Systeme zusammengebracht, die inhaltlich perfekt passen und sich ergänzen. Aber die Companies an sich gibt es unterschiedlich lange. Ich glaube, beim einen habt ihr eine Remote-Culture, beim anderen nicht. Also was hat sich seitdem irgendwie verändert oder was würdet ihr da jetzt vielleicht auch mal mitgeben, so im Nachhinein? Auf was muss man achten?
Also das ging erstaunlich gut. Also wir haben natürlich gedacht, okay, das, wie du selber sagst, wenn es auch unterschiedliche Hintergründe sind, so total remote sein und irgendwie eher traditionell im Büro gearbeitet haben über viele, viele Jahre. Aber wir arbeiten irgendwie immer nach dem gleichen Prinzip. Wir sagen, okay, wir brauchen die richtigen Leute, dann brauchen wir die richtige Strategie, dann können wir executen und am Ende können wir Cash machen. Und dieser People-Faktor, an dem haben wir am Anfang am meisten Fokus drauf gegeben. Und es war wirklich einfach, dass wir uns gesagt haben, okay, wir sind hier erstmal Angler und wo wollen wir hin? Also was ist die Vision, die wir gemeinsam teilen? Wie wollen wir miteinander arbeiten? Und dann mussten wir natürlich die rudimentärsten technischen Herausforderungen erstmal klären. Ne? Also dass wir alle in den gleichen Slack-Space kommen, dass wir alle den gleichen Google Workspace nutzen, dass wir gleiche Meeting-Rhythmen haben. Und ich kann nur empfehlen, dass man sich die Zeit nimmt, diese einzelnen Blöcke abzuarbeiten, ist echt empfehlenswert. Also wir haben jetzt das letzte Jahr fast ausschließlich an People and Strategy gearbeitet. Weil wenn du dir das wie so ein Schwungrad vorstellst und du irgendwo Probleme identifizierst, dann hast du sie meistens im Bereich davor. Also wenn du schlecht executen kannst, dann ist meistens deine Strategie nicht so in Ordnung. Wenn deine Strategie nicht so in Ordnung ist, haben die Leute sie nicht richtig verstanden oder passen nicht zusammen. Und was wir dann immer ganz, ganz stark in die Firma tragen, sind unsere Core Values, also die uns einfach wichtig sind, wie Passion, wie Unternehmergeist, wie Weiterentwicklung. Und daran auch unser Feedback, unsere Highlights alles knüpfen. Und daraus ergibt sich dann am Ende eine gute Integration. Und dann haben wir das nach verschiedenen Funktionen gemacht. Also wir haben gesagt, okay, nach Bereichen, wie integrieren wir Marketing? Bleibt es in einer Firma? Legen wir es zusammen? Ziehen wir es in die Gruppe? Service, bleibt es getrennt und so weiter. Und das haben wir für jeden Bereich gemacht. Und heute stehen wir da mit echt gut restrukturierten Teams. Wir haben auf der Reise keinen verloren. Das ist irgendwie auch ein gutes Zeichen. Und ein Team, was total hinter dieser Vision steht. Also die total verstehen, okay, hier geht es um das Gemeinsame. Wir wollen aus dem einen oder zwei getrennten Business Models eins machen. Und das macht echt Freude. Also es ist schon cool zu sehen, dass das auch aus dem Team herauskommt. Und
ich glaube, da können wir auch als Führungskräfte sehr dankbar sein, dass wir zwei so Teams gefunden hatten. Das war, glaube ich, auch eine der Themen damals, als die Firmen sich oder als die Entscheidung war, welche Firma wird es denn, dass die Teams halt auch das Commitment haben, Veränderungen voranzutreiben. Du musst dir halt wirklich vorstellen, Pfaffers und Stollenwerk ist quasi der Schwabe, der halt einfach einen ganz anderen Spirit am Anfang hatte, wie das quasi diese Remote Company aus Köln Fishing King war. Und die Firmen haben sich so zusammengefunden und es einfach schön zu sehen, wie jeder so die Vorteile von der anderen Firma mitnimmt. Und ich glaube, Fishing King findet es toll, mittlerweile so einen Platz gefunden zu haben, wo man auch mal hinfahren kann. Und ja, ich glaube, die Vorteile von Stollenwerk, dass halt auch mal ein paar Mitarbeiter remote arbeiten müssen und nicht mehr jeden Tag ins Office muss, ist irgendwie auch ganz schön. Und so gibt es eigentlich für alle nur Vorteile.
Klingt sehr harmonisch. Und wenn ich es jetzt richtig rausgehört habe, dann habt ihr das auch nach dem Scale-Up-Framework gemacht. Da sind gerade sehr viele Keywords gefallen. Dachte ich ja, okay.
Naja, aber ich habe auch in meinem Unternehmen davor damit gearbeitet. Ja. Und es gibt eine Menge Frameworks, die funktionieren. Ich bin von dem Framework extrem überzeugt, weil es einfach alles abdeckt. Und wir sind damit gut gefahren bis jetzt. Also wir arbeiten wirklich echt pedantisch nach dem Framework. Und das funktioniert echt wirklich gut. Also es ist beeindruckend. Macht Spaß.
Du hast gerade davon gesprochen, in der Auswahl musstet ihr auch vor allem schauen, dass man jetzt, dass man, oder als ihr quasi gesagt habt, okay, es wird Fachversand Stollenwerk und man musste die beiden Teams zusammenschließen, dass man eine Vision für sich zusammen hat. Was ist die bei euch konkret? Also wir haben viel über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, eure Anglerwelt vielleicht ein Stück besser zu machen, zu verändern. Ist das die Vision von euch zusammen?
Also in einem Satz zusammengefasst hatten wir immer als Mission gesagt, okay, wir bilden und starten die nächste Generation von naturschützenden Anglern aus. Und so als Vision Statement würden wir so sagen, okay, wir sind halt einfach leidenschaftlich. Also das ist so eine Bewegung, die soll das Angeln verändern und die Natur bewahren. Und darin steckt dann so der Key, also die Einfachheit. Ne? Es ist extrem komplex für einen Angler, der in den Markt kommt, durch den Dschungel sich zurechtzufinden. Es gibt super viele Hürden, weil Themen noch sehr analog laufen. Und wir wollen diese Einfachheit geben. Also am Anfang haben wir die Einfachheit durch den Kurs gegeben. Das heißt, dass du einfach nicht mehr irgendwo hinreisen musstest, um deinen Kurs ablegen zu können. Und jetzt geben wir sie auch durch Einsteigersets, dass du halt einfach ein komplettes Paket hast. Du bist schnell am Wasser. Und das mit gepaart mit der Leidenschaft, die wir in die Themen bringen, das ist das, was das Team dann nach vorne bringt. Und das, ja, das kannst du ins Unendliche steigern. Das heißt einfach, also wir wollen einfach, dass jeder Bedarf, den du so als Angler hast, in Zukunft durch uns gestillt werden kann. Und das relativ einfach.
Was für mich nicht einfach klingt in der Vorbereitung, ist die Anzahl an SKUs, die ihr im Online-Shop habt. Warum habt ihr so viele SKUs? Vielleicht stelle ich mir die Angelwelt viel zu simpel vor, aber ihr habt selbst gesagt, es gibt so viele Angeln. Warum bietet ihr so viel an? Also warum gebt ihr überhaupt so viel Auswahl?
Genau, also die Herausforderung ist einerseits, dass es extrem viele Marken gibt in dem Bereich. Also die Angelbranche ist auch an Markenvielfalt riesig. Und wie vorher erwähnt, gibt es unzählige an Angelarten und Spezialisierungen. Und aus dieser Kombination an Massen an Brands und vielen Zielfischarten und Arten, wie man angeln kann, ergeben sich eine riesige Zahl von SKUs. Und ich kann dir sagen, die 20.000 haben wir quasi irgendwann schon begrenzt, weil wir einfach auch gesagt haben, wir kriegen es aus logistischer Sicht, aus prozessualer Sicht, weil die Artikel müssen auch irgendwie alle gepflegt werden, nicht mehr hin, noch mehr zu nehmen, aber man könnte quasi wahrscheinlich auch locker auf 100 oder 150.000 kommen, wenn man das Segment einfach voll reinnehmen würde.
Und ihr habt 30.000 SKUs gerade.
Also wir sind aktuell, schwankt immer so ein bisschen auch nach Saison. Es gibt immer wieder Artikel, die quasi jedes Jahr rauskommen und rein. Wir sind im Durchschnitt immer so bei 20.000 und meistens fliegen 6.000 jedes Jahr raus und es kommen 6.000 dazu. Das heißt, unsere Kollegen und Mitarbeiter müssen dann 6.000 Artikel einpflegen. Meistens passiert das auch nicht über das Jahr, sondern in der Angelbranche ist es halt sehr saisonal. Das heißt, es gibt irgendwann den Cut, wo alle ankommen. Und uns, was auch sehr speziell ist, meistens Printkataloge zuschicken. In einem digitalen, im E-Commerce-Geschäft Printkataloge. Dann wird quasi wirklich in dem Katalog.
Und ihr sucht dann raus?
Ausgewählt, ja. Also es sind teilweise 1.000 Seiten, wie man früher noch von so einem Quelle-Katalog kennt. Die werden durchgeblättert von unseren Spezialisten und dann wird quasi aus Zahlenbasis von alten Produkten und mit viel Erfahrung ausgewählt. Und auch ein Thema, an dem wir versuchen zu arbeiten mit den Lieferanten und quasi auch immer wieder sagen und versuchen, ihnen Lösungen zu bieten, dass man das auch alles ein bisschen digitalisiert bekommt, weil es für beide Seiten ein extremer Aufwand ist. Aber die Branche ist noch ein bisschen rückschrittlich, was das angeht und wird wahrscheinlich noch ein bisschen brauchen, bevor das quasi auf einem normalen Niveau ist.
Was aber eigentlich gut für euch ist, oder?
Hat auf jeden Fall Vorteile in vielerlei Hinsicht, weil es natürlich nicht ganz so professionalisiert ist in vielen Bereichen. Was das Marketing angeht, merkt man trotzdem, dass mittlerweile viele gemerkt haben, dass quasi ein gewisser Umsatz da ist, den man einnehmen kann. Von daher gibt es auf jeden Fall viel Druck und man merkt halt auch, dass durch dieses ganze Thema Influencer und neue Medien dieser Markt halt krass wächst gerade und auch viele da viel Geld, glaube ich, in die Hand nehmen, um das zu professionalisieren.
Gibt es richtige Angel-Influencer?
Ja. Also es ist eine relativ große Branche sogar, würden wir sagen. Wir sind ja selber einer der großen Kanäle. Also Hubertus, unser Gründer, ist einer der, mit dem YouTube-Kanal haben wir 175.000 Follower und das ist für die Branche sehr groß. Und du merkst auch, dass der ganze Markt im Wandel ist. Also du spürst schon, dass wir jetzt im Vergleich, also auch gerade durch Corona hat das einen enormen Boost erfahren, weil du halt einfach das eins der wenigen Sachen war, die du machen konntest. Und wir haben dann zum Beispiel eine Kooperation jetzt gehabt mit Survival Squad und damit bringen wir auch neue Leute dahin. Also du hast diesen ganzen Megatrend von Bushcraft, von Nachhaltigkeit, von fang dein eigenes Essen und hab's auch irgendwie im Griff, die jetzt in die Branche mit dazukommen. Wir haben ja ganz am Anfang davon gesprochen, was ist der Weg dahin? Und das sind eben die, die wir dazu bringen. Also durch das, durch die Passion, die wir auch nach außen tragen, durch die Videos, die wir produzieren, finden ja auch viele Leute zu uns, die vorher gar nicht so zum Angeln gefunden hätten. Und
macht ihr viel über TikTok? Ich frage deswegen, weil die letzten 3-4 Wochen wurden mir auf TikTok 3-4 Influencerinnen ausgespielt, die den Bootsführerschein gemacht haben. Und zwar auch mit einer E-Learning-Plattform. Und ich muss sagen, ich habe vorher auch jetzt nie irgendwie über einen Bootsführerschein nachgedacht. Ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt mittlerweile mache. Aber es ist mir zumindest im Kopf geblieben, wo halt natürlich auch immer wieder die Journey gezeigt wurde, wie einfach das ist von daheim. Und vorher, ja, habe ich mich nie damit auseinandergesetzt und dachte auch immer, ach nee, also das ist, glaube ich, irgendwie umständlich und bequem von daheim wäre schon schön und dachte mir, das ist eigentlich ideal, als ich das gesehen habe auf TikTok. Macht ihr darüber auch viel? Ist das auch viel irgendwie Einstiegskanal, um überhaupt mal darauf aufmerksam zu machen, so einfach kann es sein?
Ja, also wir benutzen TikTok, wir bespielen TikTok. Man muss dazu sagen, Franz hat es gerade gesagt, also wir sind der zweitgrößte Angelkanal in Deutschland bei YouTube. Wir haben eine relativ starke Community bei Meta, also Instagram und Facebook. Und wir bespielen natürlich mit den Materialien, die wir haben, TikTok. Aber ich glaube, um die Community und den Kanal wirklich mal groß zu machen, müssten wir den eigenen Content produzieren und müssten den nochmal speziell auch für die Community und für den Kanal halt ausrichten. Es gibt schon ein paar Ideen, die werden nächstes Jahr auf jeden Fall kommen. Also es gibt ganz viel so Tipps und Tricks. Angeln geht es viel um Knotenbinden. Ja, kleine Sachen, die man halt irgendwie in schnellen Videos zeigen kann. Da sind wir nächstes Jahr dran, da quasi mehr zu machen. Aber wir haben auch gelernt in den letzten Monaten, dass wir ein bisschen Fokus haben müssen, weil wenn man alles mitmacht, dann verschwimmt es teilweise. Und wir wissen, dass wir sehr gut bei YouTube sind, dass unsere Community da auch sehr stark ist und deswegen wird da weiter der Fokus drauf liegen. Und rechts und links werden wir immer mal einen Ausbrecher machen und schauen, was sich lohnt.
Vielleicht noch mal ganz kurz zurück, weil da waren wir gerade, Bestandsmanagement bei euch. Ja. Es ist ja schon eine Besonderheit, wie viele unterschiedliche SKUs ihr habt, von wo ihr die dann auch bezieht. Wie geht ihr da vor? Also das ist doch eine unglaubliche Herausforderung, vor allem noch mit dem Bestandswechsel, dass ihr sagt, da fliegen dann auch immer mal wieder 6.000 SKUs raus und es kommen 6.000 neue rein.
Genau, also ganz generell Bestandsmanagement machen wir mittlerweile über ein Tool, was uns da unterstützt, weil die 2000 SKUs kriegt man irgendwann nicht mehr händisch in Excel-Tabellen sinnvoll zusammengefasst. Das Tool, ich würde mal sagen, benutzt Machine Learning und schaut sich an, wie lange dauern Lieferketten zu unseren Lieferanten. Die schauen sich eine Historie an von mehreren Jahren, saisonal, weil wir ja auch sehr saisonal abhängig sind. Wie verkauft sich ein Produkt und berechnet dahingehend Lieferzeitpunkte und wir versuchen halt unseren Bestand im Lager, weil das Lager natürlich auch nicht unendlich groß ist, so niedrig wie möglich zu halten.
Wo ist das Lager?
In welcher Zahl möchtest du es gerne gemessen haben? Genau, also wir haben aktuell, glaube ich, so knapp 1 Million Euro Ware im Lager liegen und das versucht man natürlich so niedrig wie möglich zu halten, damit man halt so viel Kapital wie möglich hat. Und alles, was liegt und sich nicht dreht, ist halt nicht gut. Und deswegen sind wir da ein bisschen begrenzt und wir versuchen jetzt durch diese Tools das dauerhaft zu optimieren. Wir sind auch noch lange nicht da, wo wir gerne hinkommen wollen. Und die Krux an der Sache ist halt immer trotzdem so lieferfähig wie möglich zu bleiben. Und genau, und das Problem in der Branche, hatte ich ja gesagt, sie ist noch nicht ganz so digital. Deswegen sind Tools zwar immer gut, aber es ist ja trotzdem noch viel manuelle Abstimmung, weil Lieferketten sich immer wieder mal verändern. Aber wir sind da auf einem sehr guten Weg. Und dann meintest du ja gerade, also die Herausforderung endet ja nicht mit dem Produkt ist im Lager, sondern das Produkt muss dann irgendwie auch noch in den Shop und an den Kunden und im besten Fall mit so guten Informationen wie möglich. Und da sind wir mittlerweile viel bei künstlicher Intelligenz. Jeder kennt, glaube ich, ChatGPT und Co. Und dann gibt es viele von diesen Systemen, die uns bei alltäglichen Routinen unterstützen. Ein gutes Beispiel ist, dass wir versuchen, für fast jedes Produkt FAQs zu erstellen, also Fragen, die quasi bei Kunden auftauchen. Und da hilft uns quasi auch ChatGPT und andere Tools, wir füttern sie, wir lernen sie quasi an. Also wir sagen immer so, unser Bot ist quasi selber schon so ein kleiner Produktmanager. Dann lernt er quasi immer weiter. Wir schauen uns so an, welche Fragen im Internet überall für gewisse Produkte in Foren und Co. existieren. Dann wird das Ganze quasi einmal zentral gesammelt und dann haben wir, glaube ich, aktuell, ich würde sagen, für 15.000 Produkte auch wirklich sehr individuelle Antworten, was im Angelbereich halt extrem wichtig ist, weil viele Produkte wirklich auch sehr erklärungsbedürftig sind und wir natürlich auch dadurch die Ressource im Service extrem nach unten drücken, weil alles, was wir auf der Webseite beantworten, muss unser Service nicht am Telefon beantworten. Und das sind zwei Effekte, die sehr positiv darauf einzahlen. Plus natürlich, dass das Ganze SEO-technisch sich auch immer positiv ausschlägt. Deswegen nutzen wir das Ganze auch bei Produktbeschreibungen. Also wie gesagt, ich hatte ja gesagt, wir kriegen meistens einen Printkatalog. Im besten Fall kriegen wir den dann irgendwann als PDF. Und dann dürfen wir aus der PDF, oder früher wurden da quasi wirklich per Copy and Paste für 6.000 Artikel Daten rauskopiert. Und dann hat sich wirklich jemand hingesetzt und hat dann versucht, diesen Text noch irgendwie umzuformulieren, damit es kein Duplicate Content ist. Und das machen wir natürlich jetzt auch ein bisschen automatisierter. Dafür nutzen wir so Tools, versuchen die noch mit Informationen anzureichern, die aus unserer Anglersicht irgendwie interessant sind. Deswegen ist das auch das Schöne, dass bei uns fast jeder Angler ist, weil ich kaufe selber auch sehr viel Angelzeug ein und ich weiß, welche Fragen ich mir stelle. Und deswegen hat man da eine ganz gute Kundensicht auch immer wieder. Genau, und da sind diese Tools halt super nützlich. Wir testen gerade auch noch viel in Richtung Bild, wobei wir selber auch feststellen müssen, dass es noch nicht ganz so weit ist, wie wir uns das manchmal erhoffen und da manchmal sehr lustige Bilder rauskommen. Genau, aber auch da sich, keine Ahnung, in der Google-Suche ein bisschen zu unterscheiden und jetzt nicht das Standardbild zu nehmen, was der Hersteller mitgeliefert hat, das kann halt extrem nützlich sein. Wir nutzen das auch in der IT, also sehr einfaches Beispiel hatten wir letzte Woche. Einer von unseren Senior-Programmierern hatte ein Problem und früher war halt der klassische Weg bei Google und den ganzen Foren halt zu schauen, wie ich das Problem löse. Und mittlerweile hat er eine AI für quasi Programmierung, die nebenbei mitläuft und er stellt quasi die Frage und kriegt innerhalb von Sekunden die Antwort. Und das erleichtert, glaube ich, allen extrem den Tagesablauf und verkürzt Zeiten.
Sehr spannende Einblicke in eure Welt. Vielleicht werde ich doch noch nächstes Jahr zur Anglerin. Ihr habt vorhin von 7 Millionen AnglerInnen in Deutschland gesprochen. Wo sind wir da in 10 Jahren? Wird es eher jünger, weil es auch ein Hype-Thema ist? Also man bekommt es ja auch immer mehr mit. Ich kenne auch viele in meinem Freundeskreis, die angeln, wo ich immer irgendwie gedacht habe, okay, gut, die haben vor 10 Jahren noch nicht geangelt. Wird die Zielgruppe jünger oder?
Ich glaube, der Einstieg wird definitiv jünger. Also dass wir nicht mehr über die klassischen Wege nur noch zum Angeln finden, sondern eben über die Medien, die Jüngeren auch viel nutzen, dahin kommen. Dadurch verjüngt sich die Zielgruppe. Man merkt es auch einfach, also auch an den Klamotten und so. Ne? Also es gibt jetzt richtige Labels, die sich darauf fokussieren, die irgendwie coolen Merch rausbringen. Und früher gab es das einfach nicht. Also wenn ich mich zurückerinnere an meine Angler-Jugend. Da gab es halt so einen Verein, gab es dann ein T-Shirt und da war ein Logo drauf und mittlerweile ist es ja ein richtiger Lifestyle. Also zum einen wächst die Zielgruppe dadurch, dass sie breiter wird. Also wir beeinflussen es ja auch aktiv. Also wenn wir ins Kochen gehen, wenn wir in Bushcraft gehen und so weiter. Plus sie werden viel jünger.
Spannend. Ich verfolge das weiter und vielleicht, wenn ich nächstes Jahr mal eine ruhige Minute finde, dann oder schon zwischen den Jahren lese mich mal ein. Ich finde es schon interessant. Vielen Dank, dass ihr heute da wart.
Gerne, danke
für die Einladung. Ja.